Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen allen, die sich aufgemacht haben heute zu diesem 9. Sonntag nach Trinitatis. Grüßen Sie auch alle, die an den Lautsprechern mithören oder später im Internet nachhören. Wir feiern heute den 9. Sonntag nach Trinitatis. Unser Wochenspruch für die neu beginnende Woche lautet Lukas 12. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist zweischneidig, würde ich sagen. Auf der einen Seite hören wir, Gott vertraut uns Dinge an, wir werden beschenkt. Auf der anderen Seite erwartet Gott auch manches. Wir hören heute vom Propheten Jeremia, wie Gott von ihm eigentlich das ganze Leben über immer wieder erwartet, dass er sich in seinen Dienst stellt. Das ist nicht immer nur einfach. Wir feiern heute wieder mal mit elektronischer Unterstützung. Wir hatten eine Orgelspielerin, die musste krankheitsbedingt leider absagen. Wir wünschen ihr gute Besserung. Und wir versuchen es, ob es mit der Technik klappt. Vielen Dank, Bruder Georg, wieder, dass es ein bisschen Unterstützung gibt an dieser Stelle. Wenn Sie vielleicht beim Introitus, also die Nummer 801-15 Band einlegen, Nummer 801,15, den Psalm, den sprechen wir im Wechsel. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. 801,15, das beten wir im Wechsel. Und dann folgt gleich im Anschluss 179, allein Gott in der Höhe sei er. Wir singen jetzt 444, die güldene Sonne 1 bis 5. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, um miteinander auf Gottes Wort zu hören, ihn anzurufen in unserem Gebet und Loblied. Wir wollen immer wieder offen sein für das, was Gott uns zu sagen hat. Das kann belebend, befreiend, segnend, heilend sein. Es kann aber auch einen Anspruch an uns stellen. Es kann uns herausfordern. Und manchmal kann es uns auch an unsere Grenzen führen. Wir kommen, so wie wir sind, vor Gott mit dem, was uns ausmacht, an Guten und Schlechtem, an dem, wo wir offen sind für ihn und wo wir manchmal nicht hören können oder wollen. Wir sind nicht immer frei in dem, was uns ausmacht. Wir dürfen auf Christus sehen und beten, Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige und barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Wir beten jetzt im Wechsel den Psalm 801, 15. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Herzens Kraft, vor wem sollte ich mir grauen?
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich.
Du bist meine Hilfe, verlass mich nicht, und hol die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.
Herr des Herrn, sei groß und unversagt, und Herr des Herrn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Wir singen allein Gott in der Höhe sei er. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, wir leben aus dem, was du uns schenkst, aus der Fülle deiner Gaben, aus deiner ganzen Schöpfung. Wir stehen vor dir als Menschen, denen es nicht leicht fällt, auf deine gute Stimme zu hören. Und ich bitte, öffne immer wieder unsere Herzen und Ohren, hilf uns sehen und hören, handeln und loslassen. Mach uns bereit, deinem Willen zu folgen. lehre uns bedenken, was wir tun sollen, was recht und richtig ist vor dir. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus in Kapitel 13. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Lasst uns antworten auf das Evangelium, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Das folgende Lied hat er eigentlich sehr schnell gespielt und zwischen Vorspiel und Sieg keine Pause gemacht. Weil das Vorspiel endet dreimal mit dem selben Fachzeug. Das bleibt das ist ein bisschen
dabei.
So, jetzt sind, glaube ich, alle wach. sehr schön. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext hören wir heute eine der klassischen Berufungsgeschichten der Bibel, die Berufung des Propheten Jeremia. Jeremia, der Sohn des Hilkia aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. So beginnt ganz offiziell, förmlich, das erste Kapitel im Jeremia-Buch, Vers 1. Berufungen haben ja vielleicht einige so im Hinterkopf gespeichert, ob es jetzt Mose, Jesaja, Jona ist. Es läuft häufig nach einem vergleichbaren Muster. Unvermittelt auf einmal erwartet Gott von einem bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation etwas Besonderes. Und die Antwort des betreffenden Menschen lautet häufig: bloß nicht, ich kann nicht. Aber Gott sagt dann: doch, doch, du kannst. Er bekräftigt diesen Auftrag und sagt diesen Menschen dann ausdrücklich seinen Beistand zu. So ähnlich in den Grundzügen läuft es eben auch bei der Berufung des Jeremia. Jeremia Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Man kann wieder mitlesen, wenn man das Blatt umdreht. Des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Herr, segne alles Reden und alles Hören. Amen. Ja, wie mag es einem ergehen, wenn einen das Wort Gottes derart unmittelbar betrifft? Wie geht man mit diesem Anruf, mit diesem Anspruch Gottes um? Was höre ich da eigentlich? Bilde ich mir das nicht alles nur ein? Wo kommt das her? Und worauf läuft das hin? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn man in Vers 5 guckt, dann vollzieht sich die Berufung des Jeremia erst einmal in drei klaren Schritten. Am Anfang steht der Zuspruch: ich kannte dich. Von Anfang an kannte ich dich. Das ist ein mutmachendes Wort und gilt sicher nicht nur für den Jeremia, sondern für jeden einzelnen Menschen, auch für uns. Gott kennt uns. Gott sieht den Jeremia, er sieht mich, er sieht dich im besten Sinn des Wortes. Wir sind keine No-Names, keine unbeschriebenen Blätter. Vor Gott haben wir ein Gesicht, eine Stimme. Vor Gott sind wir mehr. Das ist erstmal schön. Und dann, ich sonderte dich aus. Das ist schon ein bisschen ambivalent, zweischneidig, wenn man ausgesondert wird, wenn man nicht mehr in der Menge stehen kann, sondern auf einmal ein Einzelner wird der Menge gegenüber. Wenn man herausgerufen wird, was hat Gott jetzt mit mir vor? Ist dieser besondere Anspruch jetzt Last oder Lust? Was kommt auf so einen Menschen zu, den Gott ins Visier oder in Beschlag nimmt? Da könnten einem ja auch bange Ahnungen kommen, was hat es jetzt für Konsequenzen? Und dann sagt Gott zu Jeremia, ich bestellte dich zum Propheten. Gott bestellt diesen jungen Mann zum Propheten und das heißt, Jeremia soll im Namen und im Auftrag Gottes öffentlich das Wort ergreifen. Er soll eine Botschaft weitergeben, die nicht seine eigene ist. Was wird Jeremia dem Volk Israel und den Nachbarvölkern drumherum nun zu sagen haben? Gutes oder Schlechtes, Heil oder Unheil, das ist noch nicht gesagt. Ich kann verstehen, dass Jeremia von dieser Aussicht nicht besonders begeistert ist. Und wie gesagt, wenn wir an die Berufungsgeschichten im Alten Testament denken, da war kaum einer dabei, der gesagt hätte, jawohl, hier bin ich. Erstmal hieß es, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Bei Jona, der macht sich gleich aus dem Staub, der möchte damit schon gar nichts zu tun haben. Es ist nicht so einfach, herausgerufen zu sein, im Namen Gottes eine Botschaft weiterzugeben. Jeremia immerhin hatte eigentlich gute Voraussetzungen. Er stammte aus einem priesterlichen Geschlecht. Er kann lesen und schreiben, er kennt die Heiligen Schriften. Er hat eine gewisse Bildung und offensichtlich hat er auch Zugang zu führenden Kreisen in Jerusalem. Er kann sich bewegen im Umfeld der Macht, am Königshof und in den Schreibschulen am Tempel. Er kann mitreden. Er ist jemand, dem man von seiner Herkunft und von seiner Bildung her Gehör schenkt. Was nun wird Jeremia dem Volk sagen müssen? Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich denke, es ist klar, der, der hier ausreißt und einreißt, zerstört und verdirbt, das ist nicht Jeremia. Das ist Gott selbst. Nicht Jeremia ist der Urheber des Strafgerichts und genauso wenig kann Jeremia das Bauen und Pflanzen bewerkstelligen. Jeremia richtet das Wort Gottes aus. Und dieses Wort ist wirkmächtig, es hat Kraft. Gott selbst steht hinter diesem Wort. Jeremia sagt eigentlich nur an, was von Gott her längst beschlossen ist. Es geht aber nicht darum, dass Jeremia jetzt die Zukunft vorhersagt, sondern er spricht in die Situation hinein mit dem Ziel, dass Menschen sich wieder neu auf Gott besinnen. Ich habe da eine prägnante Formulierung im Ohr, die lautet: Ein Prophet sagt nicht vorher im Sinne einer Zukunftsansage, sondern er sagt hervor. Er setzt den Ratschluss Gottes gewissermaßen in Geltung. Dieser Ratschluss Gottes, er betrifft Jerusalem, die Stadt und das Volk Juda. Diese Stadt Jerusalem, das wird das Schicksal auch des Jeremia werden. Und so sagt er immer wieder an besonders markanten Punkten, was Gott zu sagen hat. Im Namen Gottes ruft er zur Umkehr und zur Besinnung. Das geht sein ganzes Leben lang so, über 40 Jahre hin. Dieser Auftrag an Jeremia, der nimmt ihn ganz und gar in Beschlag. Und er bringt Jeremia in Konflikt mit den Mächtigen seiner Zeit. Jeremia sagt, was ihr tut und wie ihr handelt, im Privatleben und im öffentlichen Leben, es entspricht nicht dem Willen Gottes. Und so bringt er Priester und Hofpropheten gegen sich auf. Jeremia sagt von Gott her, ihr dürft euch nicht gegen den König von Babylon stellen, gegen diese Weltmacht, die da auf euch zukommt, die mit einem gewaltigen Heer auf Eroberung aus ist. Gegen die habt ihr keine Chance, ihr dürft euch da nicht dagegen stellen. Diese Botschaft war unbequem. Und so macht er sich eben bei Militärs und bei den Ministern des Königs zu Feinden. Sie beschuldigen ihn der Gotteslästerung. Gott hat doch versprochen, sein Volk zu bewahren. Wie kannst du sagen, dass der König von Babylon stärker ist? Jeremia bekommt Rede- und Tempelverbot. Er wird verhaftet und in eine Zisterne geworfen. Und Jahre, Jahrzehnte später, da erlebt er, wie bitter es sein kann, wenn man Recht hat im Namen Gottes. Der babylonische König nimmt 587 vor Christus Jerusalem ein. Die Stadt wird geplündert, der Tempel wird zerstört, die Oberschicht wird ins babylonische Exil verschleppt. All das, was die Leute nicht hören wollten, es geht in Erfüllung. Jeremia selber kommt in einer Fluchtbewegung nach Ägypten dann außer Blick. Wir wissen nicht, wie es mit ihm am Schluss ausging und weiterging. Seine Spur verliert sich im Laufe der Geschichte. Kein einfaches Leben. Kein einfacher Auftrag. Ein Auftrag, der über Jahrzehnte sich erstreckt hat und am Schluss offensichtlich völlig wirkungslos geblieben ist. Die Menschen haben sich nicht bekehrt. Der König von Babylon ist nicht abgezogen. Der Tempel wurde nicht bewahrt. Was für ein Leben, was für ein Auftrag, was für ein Schicksal. Was hat es jetzt alles mit uns zu tun? Ich meine, keiner von uns ist Jeremia und ich weiß auch nicht, ob jemand von uns sich als Prophet oder Prophetin verstehen würde. Ich denke, was Jeremia hier geschehen ist, ist erst einmal schon sehr speziell, sehr einmalig. Propheten Land auf, Land ab in der Bibel und bis heute. Oftmals weiß man nicht recht. ist es jetzt wirklich von Gott oder kommt es von Menschen? Prophetie ist eine schwierige Sache und wie oft haben sich Menschen selber täuschen lassen und andere Menschen getäuscht. Vorsicht, nicht jeder ist ein Prophet. Aber was bleibt, was übrig bleibt aus dieser Berufungsgeschichte und aus diesem Leben des Jeremia, ist im Grunde das Jeremia-Buch. Seine Botschaft, die über Jahrhunderte immer wieder neu Menschen angesprochen hat und auf die Spur geführt hat. Es gibt da im Jeremia-Buch eine kleine Episode, die vielleicht doch zeigt, was da an Botschaft, an guter Botschaft drinstecken könnte in all dem Elend. Kapitel 32, da wird beschrieben, wie der babylonische König schon vor den Toren Jerusalems steht. Anderthalb Jahre lang belagert er die Stadt. Es ist abzusehen, dass die Stadt in Kürze fällt, dass der Widerstand zwecklos ist, dass man überrollt werden wird. Und in genau dieser Situation wird beschrieben, wie Jeremia einen Acker kauft. Einen Acker kauft man doch nur dann, wenn man die Zuversicht hat, dass diesen Acker jemand bestellen kann, dass man säen und ernten kann, dass es eine Zukunft gibt. Und in der Tat spricht Gott im Zusammenhang mit diesem Ackerkauf, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. Und ein paar Verse weiter, siehe, ich will euch sammeln aus allen Ländern, wohin ich euch verstoßen habe. Und ich will euch wieder an den Ort bringen, dass ihr sicher wohnen sollen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Jeremia dann im Tiefsten gehalten hat und die auch uns vielleicht ein Stück weit in unserem Leben Halt und Hoffnung geben kann. Wir wissen nicht, wie die persönliche Geschichte mit uns weitergeht und die Weltgeschichte schon gleich gar nicht. Aber die Verheißung Gottes lautet, dass er den schweren Weg mitgeht. Auch den Weg ins Exil, auch den Weg in die Verbannung, auch den Weg ins Ungewisse hinein. Gott geht diesen schweren Weg mit. Gott geht alle schweren Wege mit. Den Weg seines Sohnes hinauf ans Kreuz von Golgatha, den schweren Weg, den jeder einzelne von uns vielleicht hat. Schwere Wege werden uns nicht automatisch erspart. Manchmal sind die feindlichen Mächte einfach stärker. Aber Gott lässt uns darin nicht allein. So wie Jeremia sein ganzes Leben lang immer wieder festgehalten hat an diesem Gott, der ihn berufen hat, so dürfen auch wir immer wieder festhalten. In guten und bösen Tagen, in Gericht und Gnade begegnet uns Gott. Und wir haben immer und immer wieder neu die Möglichkeit, umzukehren, uns neu auf Gott auszurichten. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott unsere Wege mitgeht. In Gericht und Gnade, in guten wie in bösen Tagen. Denn auf Gott ist Verlass. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied.
Oh, Lord,
Lasst uns beten. Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir dich anrufen dürfen in guten wie in schweren Tagen. Wir danken dir, dass du unser Leben begleitest, auch dort, wo wir deine Wege nicht verstehen. Wir dürfen in dem Zutrauen leben, dass du uns nicht lässt und dass wir vor dir angesehen sind, dass du uns mit Namen kennst. Und so wollen wir dich bitten. Bitten für deine Kirche und alle, die in ihr Dienst tun. Schenke deiner Gemeinde immer wieder Kraft und Fantasie, auf Menschen zuzugehen und sie zum Glauben zu führen. Wir beten für alle Männer und Frauen, die Macht und Einfluss haben in Staat und Gesellschaft. Schenk doch, dass sie auch auf deine Stimme hören. Schenk doch, dass sie sich umkehren, auch zu dir hin, dass sie das Rechte tun, Recht und Gerechtigkeit im Blick haben und auch den Schwachen und Armen nicht aus dem Blick verlieren. Wir bitten dich für uns selbst, schenk uns Geduld und Nachsicht, auch immer wieder da, wo wir selbst nicht weiter wissen. Hilf uns in unseren Aufgaben, in unserem Stand, vor dir treu zu leben. Wir befehlen dir alle Menschen auf dieser Welt an, die in Not geraten sind, krank oder elend, alleingelassen, in Krieg und Katastrophen zurechtkommen müssen. Wir bitten dich, erbarme dich über sie und schenk ihnen Beistand und Hilfe immer wieder neu. Heiliger Gott, du führst unser Leben an ein gutes Ende. Verwandle uns durch deinen Geist, dass wir schon heute Menschen werden, die auf deinen Wegen gehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht unter dem Segen und Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.